Kultur denken, der Podcast des IFK. Herzlich willkommen zur 5. Folge dieser Staffel über weibliche Wut. Im Folgenden wird die Journalistin und Schriftstellerin Fatma Aydemir über sich und ihren Debütroman Ellbogen sprechen und Auszüge daraus lesen. Gelesen hat Fatma Aydemir diesen Auszug auf der Tagung All the Rage, The Challenges of Female Anger im April 2025, organisiert und veranstaltet vom IFK in Wien. Die 1986 in Karlsruhe geborene Fatma Aydemir bringt mit ihrem Debüt Ellbogen von 2017 und Jins von 2022 einen ganz neuen Ton in die deutschsprachige Literatur, meint Julia Bug-Kaminski, die Vizedirektorin des IFK, in ihren einleitenden Worten. Ihr Werk verbindet Themen der Wut, der weiblichen Adoleszenz und der Migration mit einem sehr genauen Blick für zwischenmenschliche Empfindsamkeiten und die Ambivalenzen von Gefühlen wie der in dieser Staffel so groß geschriebenen Wut. Ihr zweites Buch Jins landete 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ellbogen wurde verfilmt und war auf der Berlinale 2024 zu sehen.
Ja, ich finde es irgendwie interessant, jetzt aus diesem Buch zu lesen, weil ich das lange schon nicht gemacht habe. Es ist mein erster Roman, es ist mein erstes Baby. Ich habe das geschrieben und wusste nicht, ob das jemals wirklich was wird, ob das jemand verlegen wird, ob das jemand lesen wird, ob das überhaupt als Roman sozusagen fertig wird. Dementsprechend ist alles so sehr aus einer Dringlichkeit entstanden, diese Geschichte zu erzählen, die mich schon lange irgendwie so beschäftigt hat. Ich habe selbst vielleicht so kurz zu meinem Background, der nicht im CV in CVs steht offiziell. Ich bin über Zufälle und Umwege in einem Germanistikstudium gelandet nach dem Abi. Das heißt, die Literaturwissenschaft ist mir aus dieser Zeit irgendwie so ein bisschen bekannt. Ich war eine sehr faule Studentin, muss ich dazu sagen. Und ich habe bis zu meinem Germanistikstudium, glaube ich, kein einziges Buch freiwillig gelesen oder fertig gelesen gehabt. Und stand da und dachte, okay, das muss ich jetzt wohl tun. Vielleicht dazu zu erwähnen, wichtig, mein zweites Hauptfach war Amerikanistik und es war eigentlich mehr die Amerikanistik in Frankfurt, die mich für Romane begeistert hat und fürs Schreiben begeistert hat und mich wirklich so innerhalb weniger Jahre dann so, dass mich die Form Roman und das Erzählen, gerade so der moderne amerikanische Roman, sage ich jetzt mal, des 20. Jahrhunderts, sehr inspiriert und motiviert hat. Und die Geschichte von Ellbogen ist, also was dem sozusagen zugrunde liegt, sind die sogenannten U-Bahn-Schläger-Geschichten, die sehr präsent waren in den deutschen Medien, als ich Jugendliche war, später auch noch, aber es gab so eine bestimmte Zeit, da waren die sehr, sehr präsent. Was damit gemeint ist, ist so Gewaltakte im öffentlichen Raum, wo Täter, vor allem Jugendliche oder junge Täter, fremde Menschen angegriffen haben, teilweise vor fahrende U-Bahn oder S-Bahn geschmissen haben. Und viele Leute sind dabei umgekommen. Die mediale Aufbereitung davon war, wie man es sich denken kann, sehr interessiert nur an bestimmten Fällen, und zwar an den Fällen, wo die Täter aus dem migrantischen Milieu, migrantischen Background hatten. Und es ist aber sozusagen, bei näherer Recherche merkt man eigentlich, es entspricht nicht der Realität, dass es jetzt sozusagen nur sich um migrantische Täter gehandelt hat. Aber eine Titelgeschichte, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist dazu, war so Migration der Gewalt. Und es hat eigentlich sozusagen diesen Duktus oder diese Rhetorik ganz gut zusammengefasst, die da über Monate bzw. Jahre gefahren wurde, dass halt dieser Ausbruch von Gewalt im öffentlichen Raum etwas ist, was importiert wurde, was sozusagen über die Migration nach Deutschland gekommen ist. was im Kontext der deutschen Geschichte ja absurd ist, aber es ist ein Framing, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem mein Bruder aufgewachsen ist, was uns sehr geprägt hat auf jeden Fall und was mich aber genau auch fasziniert hat, waren eben diese ganzen, also weil wir waren, also mich hat das natürlich genauso mitgenommen, die Akte an sich, also unabhängig sozusagen, wie sie medial aufbereitet wurden, aber wie kommt es dazu, was passiert da eigentlich? Und gleichzeitig aber hat mich eher sozusagen der Wutaspekt oder die Wut einer weiblichen Figur interessiert, einer Heranwachsenden. Und das ist sozusagen aus dieser Mischung heraus ist dann, oder aus diesem Zusammendenken heraus ist dann die Figur Hazal entstanden, um die sich mein Roman dreht, Ellbogen.
Im Folgenden nun ein Auszug aus der Mitte des Romans Ellbogen, erschienen 2017 im Hansa Verlag. Die Protagonistin Hazal wird 18 und will diese Nacht mit ihren Freundinnen feiern.
Je näher wir der Tür kommen, desto nervöser werde ich. Ich bin besoffen, aber mein Kopf ist immer noch zu klar für die Situation hier. Immer wieder werden Leute an der Tür abgewiesen. Sie gehen dann sofort wortlos zurück, an der gesamten Warteschlange entlang, mit hängenden Schultern und leeren Augen. Ich dachte immer, nur reine Männergruppen werden nicht reingelassen. Aber auch Frauen laufen zurück, Paare, kurzhaarige Tussis, alle möglichen Leute. Ich erkenne keine Logik dahinter. Die Franzosengruppe vor uns ist dran. Der linke Türsteher mit der krummen Nase betrachtet sie und macht ein Gesicht, als ob er dem Lockenkopf gleich zwar aufs Maul geben will, nur um ihn weinen zu sehen. Er dreht sich zu seinen Kollegen um und quatscht. Er ist ein Riese, bestimmt über 2 Meter groß, mit einem Rücken wie ein Stier. Eine Weile stehen die Franzosen nur so da, ohne ein Wort zu sagen. Sie starren zum Türsteher hoch und betteln ohne Worte, wie kleine Hundebabys. Nach einiger Zeit dreht er sich endlich wieder zu ihnen zurück. Er will ihre Ausweise sehen. Sie halten sie alle schon bereit in ihren Händen. Es sind solche kleinen blauen Karten. Habt ihr das gesehen? Lass uns unsere Ausweise auch schon mal rausholen, sage
sie
ich.
Sie schlägt ihn auf.
Bleib locker, Hazal. Wir sind doch nicht wie die, sagt Elmar und zündet sich eine Zigarette an. Gül beobachtet den Lockenkopf und trägt dabei ihren Lippenstift nach. Sie verschmiert die Seiten komplett. Ich lecke meinen Daumen feucht und korrigiere den Rand. Die Franzosen dürfen rein. Der Lockenkopf winkt Gül zu und verschwindet durch das Tor. Der Türsteher dreht sich jetzt zu uns. Er widmet uns einen konzentrierten Blick, als wir zu ihm vorlaufen. Gül läuft einfach weiter, will an ihm vorbei, dem Lockenkopf hinterher. Der Türsteher streckt seinen Riesenarm wie eine Schranke aus und sagt, Moment mal. Er mustert uns viel länger als die Franzosen. Emma schaut nicht zurück. Sie blickt rauchend um sich, als wäre er ihre Aufmerksamkeit nicht wert. In ihren Augen leuchtet das gelbe Licht der Laterne über uns. Der Türsteher dreht sich zu den anderen Türstehern, die neben ihm ganz klein und dünn wirken, obwohl sie es nicht sind. Ich versuche zu hören, wovon sie sprechen, aber der Bass aus dem Club ist zu laut. Ich höre nur eine Art Gelächter, ganz tief und irgendwie ätzend. Er wendet sich wieder uns zu und schaut mir in die Augen. Heute nicht, ist zu voll. Sein Ton ist eine Wand aus Beton. Da gibt es nichts zu verhandeln. Wie bitte? Fragt Emma irritiert. Heute nicht, habe ich gesagt. Ist zu viel los. Da können nicht alle rein. Wir sind nicht alle, sagt Emma. Er zuckt mit den Schultern. Wir haben 2 Stunden gewartet. Jetzt klingt Emma angepisst. Er winkt uns mit seiner Hand weg und sagt, die nächsten bitte. Aber unsere Freunde sind drin, ruft Gül. Ich klopfe auf die Schulter und flüstere, lass Emma das mal regeln. Emma sucht den Blickkontakt zu dem anderen Türsteher, dem eine Augenbraue fehlt. Sie fragt, was das soll. Er sagt, heute nur Stammgäste. Und wir sind keine Stammgäste, oder was? Seine Augen wandern an ihr auf und ab. Sieht nicht so aus. Emma wirft den Kopf genervt zur Seite und fängt an, hektisch von Nuri zu erzählen, dass sie für ihn arbeitet im La Magique und dass ihn doch alle Türsteher kennen. Aber der Typ grinst nur und sagt, schönen Abend noch. Wir stellen uns an die Seite. Emma kramt ihr iPhone raus. Nuri geht nicht ran. Sie versucht es nochmal. Gül redet endlos davon, dass sich die Nummer von dem Lockenkopf nicht notiert hat. Hallo, Nuri, ich bin's. Emma geht ein paar Meter weiter weg, sie telefoniert abseits der Laterne. Wir sehen nur ihre Silhouette, die High Heels, die kräftigen Waden, den wild gestikulierenden Arm. Und dann erstarrt sie auf einmal und nimmt das Handy vom Ohr. Sie bleibt im Dunkeln stehen, schüttelt nur den Kopf. Nach ein paar Sekunden läuft sie zurück, den Blick ins Leere. Was ist? Was hat er gesagt? Er sagt, wir hätten hier sowieso nichts verloren und sollen nach Hause gehen. Ich gebe ihr Feuer, sie zieht eine Augenbraue hoch. Und er sagt, ich soll ihn nie wieder wegen seiner Scheiße anrufen. Dieser Bastard, sage ich. Gül schaut verwirrt um sich. Okay, was jetzt? Soll ich mit dem Türsteher machen? Die Lichter der Straßenlaternen verschwimmen zu Tupfern, als wir zurück zum Ostkreuz laufen. Während das Klackern unserer Absätze durch die Weiten der Abstellplätze hinter den Fabriken hallt. Während der Drang, von hier wegzukommen, so groß ist, dass keine von uns auf die Idee kommt, die Schuhe zu wechseln. Während Gül besoffen und laut darüber nachdenkt, wo wir noch hingehen könnten und im nächsten Moment schon wieder nicht über die Sache an der Tür hinwegkommt. Wären wir aus Polen oder Spanien oder so? Und hätten wir so dreckige Turnschuhe an? Wären wir bestimmt reingekommen. Emma und ich sagen kein Wort. Wir vermeiden es, einander anzuschauen. Aber wir fühlen es. Wir fühlen dasselbe. Es ist so da und es ist so heftig, dass man es fast anfassen kann. Wut. Meine ist so groß, dass sie nicht in mich hineinpasst. Sie droht, meine Haut zu sprengen, mich von innen aufzuessen und wieder auszuspucken und wieder aufzuessen. Meine Wut berührt Elmas Wut, kocht und wuchert gemeinsam mit ihr, lässt sich von ihr immer weiter anstacheln. Die letzten Meter vor dem Ostkreuz stolpern wir nur noch. Gül holt endlich die Ballerinas aus ihrer schweren Tasche, schmeißt sie heftig auf die deutschen Pflastersteine. Wir halten uns aneinander fest und steigen von den Nottenschuhen runter. In der S-Bahn ist kaum etwas los und wenn schon. In mir kocht die Wut so heftig, dass nichts zu mir durchdringen kann. Ich ziehe unsichtbare Wände hoch und puste sie wieder um. Die Nacht zerfällt in Millionen einzelne Lego-Steine. Aber mit jeder Haltestelle klärt sich meine Sicht ein bisschen mehr. Die Bahn wird voller. Ich beginne Umrisse von Personen zu erkennen, Stimmen zu hören, Münder zu riechen. Die Gesichter um uns herum, sie sind alle satt. Sie haben alle Ziele, die sie ansteuern, Türen, die sich für sie öffnen. Sie haben Dinge und Menschen, an denen sie sich festhalten können. Sie besitzen Kram, sie verreisen. Sie schlafen in Doppelbetten mit ihren Liebhabern, die ihnen dann morgens Kaffee kochen. Sie lesen nicht die Bild. Sie kaufen nicht bei Primark. Sie haben Ansprüche und Abschlüsse und Jobs und schwere hölzerne Pfeffermühlen. Ihre Haare sind glatt, ihre Hände weich. Sie haben sich noch nie den Damenbart entfernt. Sie feiern Weihnachten, und zwar nicht, weil sie die Geschenke mögen, sondern wegen den Kerzen und dem Geruch von Tannenbäumen. Mit 18 waren sie schon in allen Clubs der Stadt. Mit 20 gehen sie nur noch in Bars und trinken Wein. Und irgendwann trinken sie Whisky. Wir brauchen mehr Wodka, mehr Red Bull, sonst kacken wir ab wie so Opfernutten. Hallo, hört ihr mich? Macht doch mal eine Ansage. Gül winkt uns und weiß danach nicht mehr, wo sie ihre Hände hintun soll. Sie stützen ihren Kopf ab, sie fahren ihr durchs Haar, sie zupfen ihr viel zu enges Kleid zurecht. Sie ist genervt von unserem Schweigen und davon, dass wir nicht wissen, wo wir hingehen. Dabei wissen wir es. Wir gehen nach Hause. Wo sollen wir denn sonst hin? Wir gehen immer nach Hause, aber nicht, weil wir nach Hause wollen, sondern weil wir immer nach Hause müssen, in unsere kleinen Schachteln mit den niedrigen Decken, in denen unsere Familien leben, wo die Teppichfarbe zur Couch passt und wo es von jedem Teller 12 Stück gibt. 12 tiefe, 12 flache und 12 kleine. Wo man die Schuhe ausziehen muss und flauschige Pantoffeln trägt, weil das Laminat kalt ist und man ja später keine Kinder bekommt, wenn die Füße frieren. Und wir müssen doch Kinder bekommen irgendwann. Was sollen wir denn sonst tun? Elmar kommt mit 3 Schnapsfläschchen aus dem Kiosk. Wir stellen uns vor den Eingang der U-Bahn-Station und rauchen eine. Lernen die Fläschchen mit zusammengezogenen Gesichtern. Der wievielte Schnaps war das heute? Die Rolltreppe steht still, wir stampfen mit schweren Schritten runter. Ich laufe voraus, hinter mir ist Elmar, ganz hinten Gül. Ich laufe an der Bahnanzeige vorbei, noch 7 Minuten bis die U6 kommt. Ich laufe weiter das leere Gleis entlang, die beiden folgen mir. Wir laufen im selben Tempo, unsere Beine halten einen gemeinsamen Rhythmus. Die Ballerinas machen klebrige Geräusche. Bei jedem Schritt hört es sich an, als würde einer ein Pflaster abziehen oder einen Enthaarungswachsstreifen. Der einzige Mensch am Gleis ist ein Typ um die 20, Student. Er trägt einen gestreiften Jutebeutel und eine komische Brille mit kleinen runden Gläsern. Er lächelt mich besoffen an. Ich ignoriere ihn und gehe vorbei. Ich gehe im selben Tempo weiter, aber die Schritte hinter mir werden immer langsamer. Was grinst du so, du Affe? Ich bleibe stehen, drehe mich um und sehe, wie sie den Studenten mit beiden Händen schubst. Elmar. Der Student taumelt zurück, er verliert seinen Jutebeutel, er bückt sich, um ihn aufzuheben. Dann rückt er seine Brille zurecht und verschränkt die Arme. Er lächelt. Du hast ja ein scharfes Kleid an. Kommt ihr von einer Hochzeit? Bist du behindert oder was? Elmar schubst ihn nochmal. Gül kichert sich in die Handfläche und schaut aufgeregt zu. Ich stehe auf dominante Frauen, lallt der Student. Soll ich dir meinen Schwanz zeigen? Emmas Mund öffnet sich. Es arbeitet in ihr. Ich stehe mindestens 5 Meter entfernt von ihnen, aber ich kann sehen, wie ihre Augen irre werden. Ihre Haut glänzt, sie holt mit dem rechten Arm aus und gibt ihm eine Faust ins Gesicht. Der Student taumelt nach hinten, sein Rücken knallt gegen den BVG-Automaten. Mit einem Klirren landet seine Brille auf dem Boden. Emma tritt ihm in die Eier. Der Student stößt einen quiekenden Schrei aus, er legt die Hände über seinen Schoß, hätte Elmar doch nur die Notenschuhe anbehalten. Da wäre jetzt alles Matsch. Schlampe, sagt er und macht ein paar Schritte zur Seite. Er wedelt mit der Hand durch die Luft, halb schützend und halb angreifend. Elmar weicht locker aus, seine Hand streift ihr Haar. Ich renne auf ihn zu und will den Studenten umwichsen, aber er hält mich sich an mir fest. Es ist wie eine erzwungene Umarmung von der Seite. Ich spüre seinen Atem in meinem Gesicht. Eine von den beiden zerrt an ihm, denn sein Griff lockert sich. Ich löse meinen Ellbogen und ramme ihn in seinen Magen. Emma wirft ihn auf den Boden. Er landet auf den Knien.
Und nachher dann auch noch auf den Schienen. Hasal gibt ihm den letzten Stoß. Ob der junge Mann diesen Unfall überlebt oder nicht, lesen Sie im Roman Ellbogen. Hasal jedenfalls flieht nach Istanbul. So viel sei schon einmal verraten. Das war die 5. und letzte Folge dieser Staffel über weibliche Wut. Mein Name ist Hanna Ronsheimer. Ich verabschiede mich und danke fürs Zuhören. Interviews zu dieser Staffel entstanden während einer Tagung am IFK zum Thema All the Rage, The Challenge of Female Anger im April 2025.